Ja, es geht jetzt also im zweiten Teil um den Einstieg in diese Webtechnologien für interaktives Multimedia. Dabei werden Sie jetzt feststellen, dass das ein radikaler Sprung ist. Jetzt habe ich gerade so High Level über allgemeine Entwicklungen, so ein bisschen über die Medienbranche und so philosophiert. Alles schön und gut, das wird auch immer wieder passieren in der Vorlesung. Aber es geht ja um Technologien und deswegen, und wir wollen auch Übungen machen, und deswegen müssen wir immer wieder an bestimmten Stellen ziemlich in die Tiefe steigen und einfach verstehen, was denn jetzt praktisch das wirklich bedeutet, Web für interaktives Multimedia. Und es bedeutet, dass ich jetzt auch vielleicht als Kontrastprogramm, um das klarzustellen, ganz tief dort einsteigen werde und darüber reden, wie man denn überhaupt Medien in HTML behandelt. Ich meine, es ist ja klar, das Web ist zunächst mal dominiert dadurch, dass die Browser auf HTML aufsetzen. Gut, man kann inzwischen auch mit XML und Stylesheets und so einiges machen, aber die Hauptsprache ist HTML. Und dort Medien einzubetten, da gibt es verschiedene Dinge, die man dazu sagen muss. Es gibt eine sehr unangenehme historische Situation, vielleicht eine erfreulichere in der Zukunft. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Also wenn Sie zum Beispiel bei YouTube schauen, dann kriegen Sie dort so einen Dienst angeboten, dass Sie sich HTML-Code rauskopieren können, mit dem Sie das YouTube-Video zum Beispiel in Ihre eigene Webseite einbinden können. Und das ist ja nun sozusagen professioneller Code, wie man nun ein YouTube-Video, also ein Video, einbindet. Ich habe den jetzt bloß mal da angezeigt. Ich will den auch nicht im letzten Detail analysieren. Also der erste Blick ist schon mal klar, so ganz trivial ist es nicht. Das sieht man sofort. Eine Sache, die ganz auffällig ist, ist, dass Sie hier ein Object-Tag haben, das da unten aus. Und in dem Object-Tag drin ist nochmal ein anderes Tag, das nennt sich Embed, da aus, also wirklich eingeschachtelt. Und wenn Sie genau hinschauen, dann hat dieses Object-Tag einen Parameter Movie und dort steht so eine komplizierte URL, die letztlich halt den Abruf irgendwie von YouTube organisiert. Und wenn Sie das Embed anschauen, dann hat das ein Attribut Source und dort steht wieder die gleiche URL. Das heißt, es wird zweimal eigentlich schon mal dasselbe gemacht. Einmal mit einem Object-Tag und einmal mit einem Embed-Tag, was schon ganz seltsam ist. Und dann ist hier auch noch was eigenartig, das hier nämlich heißt, nicht irgendwie, dass das ein Movie in dem und dem Format ist, sondern der Type ist Application X Shockwave Flash. Das heißt, im Prinzip wird eine Flash-Anwendung gestartet, die dieses Movie tatsächlich wiedergibt. Also vielleicht nicht die allereinfachste Art und Weise, ein Video abzuspielen. Jetzt müssen wir das mal verstehen. Zunächst mal ganz allgemein, was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen eine Medienquelle, eine Datei und wir brauchen eine Player-Software. Und idealerweise wäre es so, dass die Player-Software halt installiert sein muss und wenn ich die Medienquelle mit dem richtigen Medientyp angebe, dann müsste der entsprechende Player gesucht werden können vom Client und das abgespielt werden können. Das wäre der ideale Zustand. Wobei man da aufpassen muss, es gibt schon drei Typen von Daten. Es gibt die Audiodaten, Sound, also WAV oder MIDI oder OGG gibt es natürlich auch, spielt auch eine Rolle. Movie-Files, AVI, MOV und was es da so alles gibt, also Filmdateien, Video. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das sind Dinge, die letztlich Programme sind, die auf einer virtuellen Maschine ausgeführt werden. Typisch Java-Applets, die werden wir uns auch noch anschauen. Oder Flash-Runtime-Code, also dieses Shockwave-Flash, das SWIFT manchmal genannt. Das sind auch kleine Programme, die auf einer virtuellen Maschine, oder müssen gar nicht so klein sein, aber Programme, die auf einer virtuellen Maschine ausgeführt werden. Also das sind diese Mediendaten, um die es geht. Vor allem die ersten beiden sind natürlich klassische Mediendaten. Und es gibt auch noch zwei Arten, wie der Browser sozusagen das ausführen kann. Das eine ist, er kann sozusagen einen externen Player kennen und den aufrufen und dann die Daten übergeben. Das trifft man ganz häufig, zum Beispiel einen Real Player. Oder er kann tatsächlich die Ausführungsumgebung sozusagen den Player eingebaut haben. Da könnten wir jetzt auch noch zwei Dinge unterscheiden, dass es über einen Plugin-Mechanismus dem Browser aufgesetzt wurde oder dass es auch so schon fest drin ist, wie der Browser überhaupt ausgeliefert wird. Also das wäre, da ist die Assoziation nicht mehr ganz so flexibel und es ist in dem Browser drin. Ja, das ist die Theorie. Das schaut eigentlich nicht so kompliziert aus. In der Praxis ist es so, dass wir eben jetzt mit diesen zwei Tags zu kämpfen haben, nämlich dem Embed Tag und dem Object Tag. Also das Embed Tag ist ursprünglich von Netscape eingeführt worden mit der Browser Version 2.0, ist heutzutage, und da muss man jetzt vorsichtig sein, also wenn wir jetzt von HTML4 reden, veraltet, ist nicht Bestandteil des HTML4 Standards, also dessen, was am meisten verbreitet ist, ist trotzdem aber in vielen Browsern unterstützt. Und das schaut irgendwie ganz übersichtlich aus. Also wenn Sie jetzt einfach eine WAF-Datei haben, dann machen Sie ein Embed, geben die WAF-Datei an und dann können Sie auch noch was, wenn die irgendwelche Controls anzeigt, können Sie auch noch über die Höhe und die Breite reden. Höhe und Breite machen aber natürlich vorwiegend Sinn bei Videodateien, wo Sie eben so ein Fenster haben. Aber das sind so die Hauptparameter, die einem auch sofort einleuchten, die Quelle und gegebenenfalls Breite und Höhe. Die Idee von dem Embed ist, dass es wirklich ein Plugin-Mechanismus ist. Und das Embed sagt dem Browser, hier sind Daten, die kannst du nicht selber behandeln, da hast du aber ein Plugin dafür hoffentlich, und wenn nicht, dann lad es nach, mit dem diese Daten behandelt werden können. Also zum Beispiel auch Flash-Inhalte, Swift, da wird eben, kann man mit dem Embed einbetten und dann muss der Flash-Player eben gestartet werden und der Browser kennt sozusagen die Assoziation zwischen Swift und Flash. Und das Plugin ist natürlich auf dem Client. Das bedeutet, dass wir also außer SRC, Width und Height noch was anderes haben, nämlich Plugins-Page und Plugin-URL. Das heißt, Informationen, wo das entsprechende Plugin zu finden ist und auch das Plugin selber sozusagen, dass es geladen werden kann. Das kann ich bei dem Embed mit angeben. Und das Auto-Start habe ich jetzt gerade nicht erklärt. Das macht bei Audio vor allem Sinn, aber bei Video schon auch. Also das bedeutet einfach, dass sobald die Seite angezeigt wird, eben auch das eingebettete Medium gleich startet abzuspielen. Also die oben, die sind logisch und das mit dem Plugin URL und Plugins Page deutet ganz deutlich darauf hin, dass dieses ganze Konstrukt eben mit dem Gedanken eines Plugins im Hintergrund als einer separaten Software, die man dazu installiert, gemacht worden ist. Das andere Tag, das es in HTML gibt, ist das Object Tag. Das ist tatsächlich standardisiert, ist Teil von HTML4 und von XHTML1. Wird im Gegensatz zu dem Embed auch von den Microsoft-Browsern unterstützt. Da sieht man also schon so dieses Problem, dass es also einerseits immer noch diese Netscape-Mozilla-Welt ist und andererseits diese Microsoft-Welt, die sich da nicht ganz einig sind. Und das ist im Prinzip eine sehr schön generische Geschichte. Es unterstützt Mediendateien, unterstützt Dateien, bei denen ein separater Player, also eine ganz andere Anwendung, angesprochen wird und gestartet. Unterstützt Dateien, die mit einem Plugin angesprochen werden oder auch eben ausführbare Programme wie zum Beispiel Applets und natürlich, nachdem das von Microsoft unterstützt wird, auch ActiveX Controls. Das Problem ist, dass das nicht in allen Browsern wirklich gleich unterstützt wird. Im Prinzip, wenn es in allen Browsern vernünftig unterstützt wäre, wäre es überhaupt kein großes Problem. Dann kann ich sagen, ein Object, zum Beispiel ein Flash-File, Spiff, da gebe ich den MIME-Typ an und Höhe und Breite und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn das also in Wirklichkeit bloß ein Movie-Player ist, der dort steht, kann ich dort auch die Parameter übergeben, zum Beispiel die Qualität oder Ähnliches. Also was ich da brauche, ist die Daten, das kann eine Datei lokal sein oder irgendwo anders, eine URL drauf, Höhe, Breite und den MIME-Typ und vielleicht noch zusätzliche Parameter, die jetzt mein, was auch immer das ist, wenn es ein Swift ist oder auch wenn es ein Player ist, was der interpretieren kann. Ja, soweit wäre das schöner. Wir haben jetzt zwei konkurrierende Systeme. Das merkt man schon, das Object Tag, das hat so ein bisschen über den schönen Anteil raus, auch ein paar so spezifischere, insbesondere Class-ID kann man dort angeben. Da geht es um die Implementierung des Objekts zusammen oder alternativ zu dem Data Attribute. Jetzt sieht man schon, jetzt wird es ein bisschen kurios. In der Praxis wird das vor allem benutzt und daher kommt der Name auch, um Registry-Werte für ActiveX zu übertragen. Das heißt, da sind wir in einem Bereich, der jetzt schon wieder sehr herstellerspezifisch wird plötzlich. Und man sieht auch, dass was sonst so vorgesehen war, also zum Beispiel die Codebase, wenn man sich vorstellt im Standard, dass das quasi ein Verzeichnis ist, in dem ausführbare Dateien liegen, die dann zu diesen Klassen, die hier das Programm ausmachen, eben gehören. Das heißt, wenn ich jetzt eine Class-ID habe, dann wird in der Codebase eben nach einer entsprechenden ausführbaren Datei gesucht, die dieser Klasse entspricht. Und auch wenn ich Daten referenziere, dann wird zunächst mal in der Codebase gesucht, ob die Daten dort sind. Das hört sich ganz logisch an, wird in der Praxis aber sehr häufig nicht so benutzt, sondern praktisch synonym zu dem Plugin-URL sozusagen, wo ist der Player zu finden. Und der Code-Type, bei dem man normalerweise im Standard meinen würde, das sind der Inhalt der Daten, die da übergeben werden, dort wird häufig der MIME-Typ für die Player-Software und nicht für die Daten angegeben, weil das ja auch das ist, was in der Codebase da drin steht. Ich will Sie damit jetzt auch gar nicht zu sehr nerven. Das Einzige, was jetzt als Nachricht rüberkommen soll, ist, das ist eine ziemlich verfahrene Situation. Ich habe eine URL hier angegeben, ich hoffe, dass die noch, ich habe noch gar nicht gecheckt, ob die noch funktioniert, hoffentlich. Der nimmt das ganz ausführlich auseinander. Es ist nicht schön, wir haben zwei konkurrierende Tags, Embed und Object, und die einzige Art und Weise, brauchbaren Code zu produzieren, ist, dass man einen Object-Tag hat, bei dem man noch einen Embed-Tag sozusagen innen einbettet, und der Grund dafür ist eben dieser Streit, dass Microsoft das Embed ignoriert und Mozilla das Object ignoriert. Das wird gerade so ein bisschen besser. Object ist, wenn man die genau richtige Formulierung nimmt, funktioniert es auf Mozilla auch. Aber wie gesagt, man muss damit rechnen, dass es alle möglichen Varianten gibt, die auf den Browsern nicht wirklich, vor allem nicht auf allen Browsern wirklich gut gehen. Also was man so tut, ist die beiden zu schachteln und letztlich damit ein nicht standardkonformes HTML zu produzieren. Oder was man noch schlimmer machen kann, oder was heißt schlimmer, aber was auch eine Lösung ist, die pragmatisch funktioniert, ist, dass ich nur ein Objekt einbette in einer Art und Weise, wie es auf den ganz modernen Browsern tatsächlich in allen Versionen unterstützt wird. Und dieses Objekt ist aber im Wesentlichen bloß ein Container, das dann als Flash-Anwendung sozusagen das tut, was wirklich zu tun ist, nämlich zum Beispiel das Movie zu laden. Das hat man vorher in den Beispielen auch schon ein bisschen gesehen. Alles nicht schön eigentlich. Also sowohl das Schachteln als auch sozusagen noch mal einen Flash-Container zu machen, der dann eigentlich das Movie erst lädt und abspielt. Aber so ist die Situation, wenn man jetzt Stand der aktuellen Standards anschaut. Macht nicht viel Spaß. Man muss es trotzdem kennen. Ich will Ihnen auch nicht das sozusagen die Information vorenthalten. Ich möchte aber jetzt auch nicht zu viel im Detail darin rumbohren, weil das, wie gesagt, zum großen Teil Vergangenheit zu sein scheint, hoffe ich jedenfalls. Was sich jetzt entwickelt und was ein gewisser Lichtblick ist, ist HTML5. Das ist jetzt eine super aktuelle Geschichte. Also ich habe gestern geschaut, was der aktuelle Arbeitsstand von HTML5 ist und war verblüfft, dass das Datum des letzten Drafts, der 19. Oktober 2010, ist das irgendwie vorgestern oder so. Ne? Das heißt, da wird momentan intensiv dran gearbeitet. Insofern ist es auch mit Vorsicht zu genießen, was man über HTML5 so sagen kann. Es ist noch kein Standard, es ist ein Entwurf, es ist in Arbeit. Das wird jetzt von der W3C parallel entwickelt zu XHTML, was schon mal verwirrend ist. In Wirklichkeit scheint es aber so zu sein, dass die beiden Entwicklungen ja jetzt synchronisiert werden. Also der Versuch, XHTML2 zu entwickeln, ist wohl gestoppt worden und stattdessen gibt es HTML5 in einer XML-Kodierung, übrigens auch in einer nicht XML-konformen Kodierung. Es wird also weiterhin so sein, dass man HTML5 in zwei Varianten schreiben kann, in einer, die nicht wirklich volle, sozusagen umständliche XML-Syntax ist und in einer, die abgekürzt ist, die volle XML-Syntax ist. Das Interessante ist, dass dieses HTML5, obwohl es noch gar nicht wirklich standardisiert ist, weil es eine ganze Reihe praktischer Features hat, schon von den Herstellern aufgenommen worden ist. Also wenn Sie wirklich die modernsten Versionen der Browser installieren, dann stellen Sie fest, dass eine Reihe von Tags, von Elementen, die in HTML5 erst standardisiert werden, tatsächlich problemlos funktionieren. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt in die, an der Stelle eine Lösung für dieses Problem haben. Deswegen werden die auch so fleißig implementiert. Weil wir diese ganze Situation mit den Object und den Bad Tags ist sehr, sehr unbefriedigend. Und in HTML5 sind sehr simple Tags wieder vorgesehen, die eine standardisierte Lösung für das Problem bereitstellen. Da gibt es nämlich das, was man sich so denkt, nämlich ein Audio-Tag und ein Video-Tag und dann ein Tag, mit dem man ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem Namen, das heißt nämlich wieder Embed und ist sowas Ähnliches wie das alte Netscape Embed und dann Bestandteil des HTML5 Standards. Die schauen wir uns jetzt genauer an und insofern wird die Welt hoffentlich wieder einfacher und deswegen macht es vielleicht auch nicht ganz so viel Sinn, sich mit Object und Embed und Schachtelung von denen jetzt noch zu befassen. Also wenn ich in HTML5 Audio einbetten will, dann mache ich natürlich eine HTML-Datei und irgendwo im Body will ich eben ein Musik spielen zum Beispiel. Und dann mache ich einen Audio-Tag, Audio, End-Audio und gebe über SRC eben die Quelle an mit dem entsprechenden Typ hinten dran und sage dann noch Parameter dazu, die letztlich was über das Abspielen sagen, die sind jetzt wieder so, wie wir sie eigentlich aus den historischen Tags kennen, also das Autoplay zum Beispiel haben wir vorher auch schon gesehen, das heißt, es soll sofort starten. Und da gibt es noch ein paar mehr Attribute, die man dort einstellen kann bei dem Audio, also ich habe jetzt nicht alle aufgelistet, aber zum Beispiel mit Controls kann ich sagen, ob es Steuerungselemente geben soll, also das Start, Stopp diesen und Verlaufsbalken, diese Elemente, ob die sichtbar sein sollen. Mit Loop kann ich sagen, das soll wieder starten, wenn es am Ende ist, also so eine Schleife machen. Mit Preload kann ich was drüber sagen, das ist ein bisschen trickreich, was man sozusagen vermutet, dass der Benutzer mit diesem Medienfile tun will. Also ob er es wirklich vermutlich sofort und ganz abspielen will, dass es also sinnvoll wäre, das so schnell wie möglich zu laden. Oder ob es unter Umständen auch reicht, das bloß bereitzustellen dafür, dass vielleicht später mal gespielt wird. Solche Dinge kann man in dem Preload angeben, was aber letztlich dann dem Browser überlassen bleibt, was er dann mit der Information anfängt. Da kann es auch ignorieren. Was noch interessant ist, ist, dass ich hier in dem Audio-Tag die Quelle direkt angeben kann. Ich kann aber auch hier als geschachtelte Tags zwischen Audio und End-Audio ein Source-Tag reinschreiben, ein Source-Element und damit Datenquellen angeben und jeweils auch einen MIME-Typ noch dazu, gleich, kleinen Moment, was bedeutet, dass ich mehrere Versionen sozusagen angeben kann in verschiedenen Formaten und die erste, die der Browser verkraften kann sozusagen, weil die entsprechende Software hat, die nimmt er. Ja? Ja, das ist fertig so. Das bedeutet, es ist das Gleiche, als wenn Sie ist gleich true hinschreiben. Aber das reicht, wenn Sie das so hinschreiben. Also kann man auch beweisen. Können wir gleich probieren. Schauen wir mal. Nicht unbedingt die schönste Musik, aber immerhin. So, View Source. So, also das Ding hier, ja, Nightfly Org Autoplay, ne? Das ist also einfach so und wird hier von dem Ding ausgeführt, von dem Safari war das in dem Fall, der neueste Safari. Das ist die gesamte HTML-Datei. Ich will Ihnen jetzt das nicht zumuten, dass wir uns das irgendwie fünfmal anhören, aber ich habe es gerade gestern Abend nochmal probiert, allerdings nur auf dem Rechner jetzt hier, mit dem neuesten Safari, mit dem neuesten Firefox, mit dem neuesten Opera und mit dem neuesten Chrome. Und exakt der gleiche Code ohne irgendwelche Modifikationen macht eben genau dasselbe. Das heißt, da haben wir... Internet Explorer habe ich nicht ausprobiert, das ist vielleicht immer noch eine Gefahr, aber man muss jedenfalls sagen, die Browser implementieren das standardkonform, es ist ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig schwierig, das zu implementieren, weil dieses ganze Durcheinander dort weitestgehend aufgelöst ist. So, bei Video ist es nicht so viel anders. Wenn Sie in HTML5 jetzt Video einbetten, dann haben Sie eben auch ein Video-Element und auch da wieder, so das, was Sie gesagt haben, ein Attribut, ein Controls ist gleich true und das ist gleich true, kann man sich sparen. Also ein Controls heißt, es sollen Steuerelemente gezeigt werden. Und in dem Fall habe ich wirklich zwei Source-Statements auch mal angegeben, dass man das sieht. Also hier ist ein, das ist dieses berühmte freie Movie, das mit Blender und anderen Tools gemacht wird, also ein Animationsfilm, der nur mit Open-Source-Software oder fast nur mit Open-Source-Software gemacht worden ist. Und der ist hier, wie es seiner Art am besten entspricht, wahrscheinlich auch einem offenen Standard in dem Theora OGG abgelegt, Video OGG, aber eben auch noch als AVI-File. Und es kommt ja darauf an, also zum Beispiel jetzt der Rechner hier, der spielt das Theora OGG nicht freiwillig, wenn man eben nicht einen Player dafür vorher, eine Player-Software dafür installiert, die man aber universell für den ganzen Rechner installieren kann. Und dann könnte er mit dem AVI vielleicht mehr anfangen. Und solche Situationen wird es öfter geben und deswegen gibt es die Möglichkeit, alternative Versionen mit alternativen Formaten bereitzustellen und die erste, die ausgeführt werden kann, wird ausgeführt. Ja, und was, das ist aber Audio natürlich auch so, habe ich schon gesagt. Was auch noch interessant ist, ist, dass natürlich Höhe und Breite jetzt bei Video viel mehr Sinn machen. Ich glaube, die kann man bei Audio auch angeben, aber da macht es nicht viel Sinn. Und dass es ein Poster gibt, das heißt, ich kann ein Bild anzeigen, das zunächst mal angezeigt wird, bevor das erste Frame geladen ist. Sonst ist es einfach schwarz, bis eben die ersten wirklichen Videodaten kommen. Was auch interessant ist, dass es natürlich nicht ausreicht, bloß irgendwas starten zu können, dann interaktiv steuern zu können, sondern muss natürlich ein bisschen mehr machen können. Und da ist in HTML5 eben ganz stark an Anschluss an JavaScript gedacht. Das heißt, diese Player, die dort in den Browser integriert sein müssen, wenn sie standardkonform sein wollen, die erzeugen Ereignisse, die dann mit JavaScript-Event-Händlern abgefangen werden können. Da gibt es eine Vielzahl von Ereignissen. Ich habe jetzt bloß ein paar Beispiele dafür. Also zum Beispiel empty ist ein Ereignis, wenn eben kein Inhalt kommt. Can play ist, wenn der Browser sozusagen bereit ist, abzuspielen, alle Vorbereitungen getroffen hat, der Player. Das heißt, man kann den natürlich auch über ein Kommando dann erst starten von JavaScript aus. Ended heißt, der ist abgelaufen. Abort heißt, irgendjemand, der Benutzer oder vielleicht auch ein anderes Programm hat das abgebrochen. Oder Volume Change heißt, jemand hat die Lautstärke verändert. Das heißt, es ist also schon mehr als jetzt das ganze einfache Outfit zunächst mal sozusagen andeutet. Das ist wirklich eine ziemlich komplette Unterstützung von dem, was man braucht. So viel ist auch gemacht. Und auch da jetzt wieder einfach bloß als Beweis. Wahrscheinlich funktioniert jetzt mein Beweis gerade wieder im Moment mal nicht. Doch. Also ohne, dass ich irgendeinen großen Aufwand gemacht habe. Wie gesagt, da ist kein Flash oder irgendwie geartetes externes Software-System dabei, sondern es ist wirklich bloß HTML-Code und die Datei. Okay, da könnten wir natürlich jetzt länger zuschauen, das wollen wir aber gar nicht. Also Sie haben ja sogar Fullscreen hier zum Beispiel und alle diese Dinge sind, kriegt man quasi umsonst. Also das ist mal ein echter Fortschritt, wo Dinge einfacher werden. Natürlich sind wir jetzt wieder in dieser Zwickmühle und da kann man jetzt wieder ein bisschen genereller werden von dem ganzen technischen Detailkram weg. Was man da sieht, ist, das ist so eine historische Entwicklung, in der zunächst mal getrennt die Browserhersteller versucht haben, auch so ein bisschen ihre Marktmacht gegeneinander auszuspielen und zu sagen, ich unterstütze jetzt eine bestimmte Form, Medien einzubetten, die der andere nicht unterstützt. Und wenn ganz viele meinen Browser haben, dann werden auch ganz viele Seiten dieses anbieten. Damit kann ich vielleicht den anderen Browser verdrängen. Dadurch ist das so eine Zeit lang getrieben worden. Inzwischen haben viele wohl anerkannt, dass es sinnvoll ist, einen einheitlichen Standard zu haben. Und da ist halt das Einfachste, weder das eine noch das andere, das Embed noch das Object zu nehmen, sondern was ganz Neues. Und das passiert. Jetzt haben wir wieder natürlich die Zwickmühle, dass das nur in den allerneuesten Browsern funktioniert. Und erfahrungsgemäß wird zwar besser, aber viele der Benutzer sind recht zurückhaltend im Aktualisieren ihrer Browser. Vielleicht auch gerade, wenn man einen alten Rechner hat, läuft vielleicht auf ein altes Betriebssystem drauf, auf dem der neueste Browser nicht läuft und so weiter. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, dass ich jetzt sagen kann, ich stelle jetzt einfach alle meine Inhalte in HTML5 bereit, weil damit schneide ich wieder einen großen Teil meiner Kundschaft ab. Das ist ein Effekt, den man auch sehr häufig sieht jetzt bei diesen Medienangeboten, dass da natürlich sehr viel auf Rückwärtskompatibilität zu allen möglichen früheren Standards Wert gelegt wird, damit man eben auch wirklich alle erreichen kann. Das heißt, es ist ein sehr mühsames Geschäft, dort vorwärts zu kommen und so schöne neue Standards auch wirklich dann in großer Breite einzusetzen. Insofern ist das Video-Einbetten in HTML so technisch, es ist eigentlich schon ein ganz schönes Beispiel für die Situation, mit der man es zu tun hat. Vielleicht, um das noch weiterzumachen, es gibt natürlich auch dieses Embed in HTML5. Dort kann ich beliebigen Inhalt einbetten, der mit irgendeiner Plugin-Software, also so wie eigentlich das Embed ursprünglich gedacht war, ausgeführt wird. Also zum Beispiel die Java-Applets, die berühmten, oder auch Flash, also gerade diese Sachen, die auf einer virtuellen Maschine abgespielt werden, kann ich mit dem Embed machen, aber das Embed ist nicht mehr dafür da, Medien abzuspielen. Vielleicht an der Stelle noch eine Bemerkung, weil es gerade von Flash die Rede war. Das HTML5 ist natürlich, wenn man das jetzt anschaut, so ein System, das vieles einfacher macht, aber einen ziemlich im Regen stehen lässt, und das ist die Flash-Technologie, die ja sich sehr weit verbreitet hatte, dadurch, dass zum Beispiel YouTube eben nur über Flash funktioniert. HTML5 geht auch weiter. HTML5 hat nicht bloß Video- und Audio-Wiedergabe, sondern es gibt ein sogenanntes Canvas-Element, mit dem ich einfach eine Zeichenfläche bereitstellen kann, und auf der kann ich mit JavaScript, mit Grafikprogrammierung interaktive grafische Anwendungen, Animationen und so weiter erzeugen. Das heißt, ich kann im Prinzip das, was ActionScript macht, was ja auch nur JavaScript ist, kann ich hier mit HTML5 und JavaScript auch machen. Das heißt, es ist schon ein sehr tiefgreifender Angriff gegen Flash. Es gibt auch Punkte, die noch unklar sind. Flash hat ja zum Beispiel deswegen bei Video einen ganz großen Video im Netz, einen ganz großen Vorteil, aber auch für die, das produzieren, einen Nachteil, weil Flash ein eigenes Format, dieses FLV, Flash Video, definiert, in das zunächst mal alles konvertiert werden muss, damit das Flash Video Player wiedergeben. Damit war ein klarer Standard gesetzt. Jetzt, wenn man mit HTML5 arbeitet, hat man natürlich wieder die Vielzahl der verschiedenen Medienformate und muss schauen, was denn das Standard-Video-Format zum Beispiel sein wird. Momentan gehen so die Gerüchte dahin, dass dieses, oder die Beobachtungen, dass das H264-Kompressionsformat wohl eins sein könnte, das wirklich überall unterstützt ist und das sich dann als Standard etabliert. Also es ist eine ganze Menge auch hier wieder in aktueller Bewegung, das möchte ich an der Stelle bloß sagen. Und natürlich ist da auch viel Politik immer dahinter. Ich habe vorher schon Microsoft Browser Kompetenz sozusagen, die Versuche, ihre Marktmacht auszuspielen, erwähnt. In dem Fall jetzt mit HTML und HTML5 und Flash ist ganz klar der Kampf, den zum Beispiel Apple gegen Flash da angefangen hat, dass die modernen Geräte von Apple eben Flash bewusst nicht unterstützen, HTML5 aber schon unterstützen. Also da ist einiges in Bewegung und vielleicht auch jetzt nicht wirklich akademisch wichtig. Akademisch ist für uns wichtig, dass es diese Entwicklungswellen sozusagen gibt. Dass man einerseits weiß, wie ein relativ leicht so einen Standard eigentlich mehr hinschreiben kann, dass der aber den durchzusetzen normalerweise so ein komplizierter Prozess ist, in dem sich zunächst mal zerfasert in so Konkurrenzgeschäfte und dann irgendwann mal aus pragmatischen Gründen doch so ein gemeinsamer Standard sich durchsetzt. Und das ist jetzt ein Kandidat dafür. Ich kann es auch nicht versprechen, dass HTML5 sich durchsetzen wird. Praktisch zu bedienen ist es jedenfalls. Um mal ein bisschen allgemeiner zu werden und wieder von dem Code wegzugehen. wenn Sie sowas anschauen, dass Sie Medien im Netz abspielen, dann haben Sie ja irgendwie einen Server, auf dem die Daten liegen. Sie haben ein Netz dazwischen und Sie haben einen Webbrowser. Und der sitzt auf Ihrem Rechner, auf Ihrem Client. Das heißt, auf dem Client müssen Sie verschiedene Dinge machen, die können Sie nur auf dem Client machen. Zum Beispiel müssen Sie auf jeden Fall diese Medientypen, die Sie bekommen, erkennen und vergleichen mit dem, was da ist. Das heißt, Sie müssen in dem Browser eine Registratur haben der Medientypen, die unterstützt werden, also zum Beispiel ob Diora OGG oder ob H264 unterstützt ist bei Ihrem Gerät, und dementsprechend muss der Browser dann halt auch die richtige Software starten können. Geht nur im Client, und natürlich muss er die Software selber auch haben, also entweder als Plugin oder als separates Programm. Dann gibt es Dinge, die auch nur lokal gehen, wie zum Beispiel, was man jetzt vorher gesehen hat, wenn ich mit dem Mauszeiger in den Control-Bereich gehe, dass der dann eingeblendet wird, und wenn der Mauszeiger rausgeht, dass er dann nach einer gewissen Zeit verschwindet, um das Videobild nicht zu stören. Das ist so eine Variante irgendwie von Highlighting oder dynamischen Menüs, und das gibt es natürlich in vielen anderen Varianten auch, dass irgendein Knopf sich verfärbt, wenn ich drüber gehe. Das sind Dinge, da kann der Server nicht viel dafür machen, außer den entsprechenden Code in den Browser zu laden. Das muss alles lokal passieren. Andere Sachen können nur auf dem Server passieren, nämlich zum Beispiel die Mediendateien zu speichern, Metainformationen zu speichern, zum Beispiel auch zu wissen, in welchen alternativen Formaten haben wir das und zwischen denen eventuell nach Bedürfnis der Kundschaft umzustellen, Abfragen, irgendwelche Indexaufgaben, dass ich irgendwo in den Teilbereich reinspringen kann. Sie kennen das von zum Beispiel den Vorlesungsmitschnitten, die wir machen, dass ein Video nach Kapiteln unterteilt ist. Alles das sind Dinge, die nur auf der Serverseite gemacht werden können und sollen. Und es gibt natürlich auch interaktive Funktionen, die nur auf dem Server passieren können. Zum Beispiel, wenn wir Effekte haben, die der Server mitbekommen muss, die dort gespeichert werden. Ich will mich zum Beispiel registrieren, ich will irgendwas kaufen, oder ich habe auch nur eine Lizenz eingegeben, die nun mit einer Datenbank verglichen werden muss, ob das eine real existierende und gültige Lizenz ist. Das kann der Client alles nicht lokal machen. Der kann höchstens mal einen groben Check machen, ob das eine gültige Nummer ist, aber ob es wirklich registriert ist, kann er nur mit gewissem Aufwand jedenfalls lokal machen, indem er viel Informationen vorgeladen hat. Auch was sozusagen andere Benutzer dann sozusagen betrifft, also wenn es weitere Clients gibt, die an dem Server hängen, also ich will zum Beispiel einen Kommentar hinzufügen, will einen Tag angeben, will selber ein Video hochladen, alle diese Geschichten, geht natürlich auch nur auf dem Server, macht lokal überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann gibt es noch Sachen, die beiden zusammen machen, zum Beispiel die Medien abzuspielen, bedeutet natürlich in sehr vielen Fällen, dass wir das sogenannte Streaming machen, das heißt, wir spielen unvollständige Inhalte zum Client, also bloß Anfang, Teil. Die Reihenfolge, in der da die Pakete rausgehen vom Server, das muss der Server bestimmen, muss aber der Client eben entsprechend auch verarbeiten können. Es kann also sein, dass der Client zum Beispiel schon vorab Daten für irgendeine weitere Übertragung anfordert, um die vorzuladen. Diese ganze Puffergeschichte, Synchronisation, wie passen sich die beiden Server und Client an die entsprechenden Übertragungsbedingungen an. Alles das können Sie nur in der Zusammenarbeit machen. Das werden wir uns auch nochmal genauer anschauen, dass die auch adaptieren können, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit zu weit runter geht zum Beispiel. Flow Control, das heißt, dass der Client sagt einfach Stopp, ich will jetzt nicht mehr übertragen, geht natürlich auch nur vernünftig, wenn der Server dann auch stoppt, weil sonst läuft irgendwann mal der Puffer über auf dem Client. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die letztlich nur in Kombination zwischen dem Client und dem Server gemacht werden können. Und deswegen ist es so, dass Client und Server bei uns jetzt auch immer wieder eine Rolle spielen werden, dass wir uns auch insbesondere über Programmiertechniken unterhalten, die den Client und den Server sozusagen verbinden, wo ich also serverbasierte Interaktivität realisiere oder, wie wir dann das AJAX anschauen werden, eben wirklich eine sehr flexible Kommunikation zwischen Client und Server. Und natürlich ist es auch so, dass abgesehen von dem, was wir jetzt direkt mit HTML und JavaScript und PHP und ähnlichen Sprachen machen können, dass natürlich auch auf der Basis der Netzprotokolle Dinge zu machen sind, die jetzt zum Beispiel die, gerade diese Kommunikation zwischen Client und Server vernünftig unterstützen. Deswegen müssen wir uns sowas wie RTP, RTSP, RTCP oder so anschauen, die nämlich genau dafür gut sind, dass zum Beispiel Adaption an Netzbedingungen beim Streaming gut funktionieren kann. Also zum Beispiel, ja, das ist ja noch ein Beispiel, das ich hier habe, was aber auch gerade mit dem RTP sehr gut zusammenpasst, wenn man fast Realzeitübertragung hat, also wenn ich zum Beispiel Aktienkurse angezeigt haben will oder sowas, dann habe ich eben genau so eine Interaktion zwischen Client und Server auch wieder, die eben auch im Netz entsprechend unterstützt werden muss, dass ich wirklich die aktuellste Information weiß, was die aktuellste Information ist. Ich möchte auch nicht mehr weiterhin jetzt drüber reden, weil es dann im Detail ausführlich kommt. Sie werden feststellen, dass wir eben auf den verschiedenen Ebenen, sowohl auf der Programmierungsebene als auch auf der Protokollebene, also auf der Anwendungsebene und dieses Zusammenspiel von Client und Server anschauen. Ich habe für heute eigentlich nur noch ein kleines Kapitel, das auch jetzt technisch nicht furchtbar komplex ist, nämlich, was gibt es denn eigentlich an Arten von Medienplayern? Wir haben jetzt schon gesehen, wie man die einbindet. Ich habe immer wieder Beispiele gebracht, aber die allermeisten kennen sie auch, aber man sollte sie vielleicht noch einmal systematisch auflisten, einfach um das zu komplettieren. Also es gibt wirklich audiovisuelle Player, die nur dafür da sind, Movies oder Audio-Files, Sounds abzuspielen. Und Sie kennen ja die vielen, vielen Formate, mit denen es da zu tun hat. Also nochmal die MPEG-Formate, hier das Apple QuickTime, das AVI, das aus der Windows-Welt stammt, die neueren aus der Windows-Welt, das WMA und WMV. Das sind so die häufigsten und das OGG habe ich jetzt vorher zwar verwendet, aber nicht dabei, gehört da natürlich auch dazu. Da war immer die Frage, ist es ein Browser-Plugin oder eine separate Anwendung? Also es gibt inzwischen noch manchen Geräten, manchen Betriebssystemen noch die Möglichkeit, dass es sogar ein Operating System Plugin ist sozusagen, dass es eine Komponente ist, die ich im Betriebssystem für den Browser und für andere Anwendungen gleichzeitig zur Verfügung stellen kann. Und manchmal ist es auch so, dass es beides gibt. Also wenn Sie an Flash denken oder an QuickTime, die QuickTime-Technologie, dann ist es so, dass das einerseits betriebssystemweit irgendwie den Anwendungen zur Verfügung gestellt wird, dass Sie mit QuickTime umgehen können. Andererseits gibt es aber auch einen eigenen QuickTime-Player. Das heißt, der Browser kann plötzlich QuickTime abspielen zum Beispiel und es gibt aber auch ein eigenes Programm. So ähnlich ist bei Flash auch. Also da gibt es viele Beispiele. Also QuickTime, Flash habe ich schon gesagt, aber zum Beispiel natürlich der Microsoft Media Player ist auch so eine Technologie. Und wenn auf Mac können Sie zum Beispiel dann auch eben ein Plugin haben, dass Sie diese Microsoft Media Dateien abspielen können. Da ist auch wieder Bewegung drin, also diese Welt, es gibt Microsoft Media, es gibt QuickTime und es gibt Flash, die ist irgendwie über lange Jahre stabil gewesen, aber auch da ist, wie gesagt, Veränderung. Der Pionier in dem ganzen Geschäft war unbedingt Real Networks und der Real Player ist viel älter als die anderen zusammen. Wenn Sie diese historische Übersicht gesehen haben, waren das mit die ersten, die tatsächlich mit Streaming von Videodateien übers Internet gearbeitet haben. Die sind ziemlich dabei, an Bedeutung zu verlieren. Ist noch nicht so lange her. Wenn Sie bei Amazon was anhören wollten, eine Hörprobe, dann war das ein Real Player. Das ist inzwischen ausgetauscht worden. Das heißt, auch da gibt es Veränderungen, dass Dinge möglicherweise verschwinden. Ich will es nicht prognostizieren, dass es verschwindet, aber die Bedeutung ist geringer geworden. Und es ist auch ganz klar, dass die Open-Source-Alternativen immer stärker und besser ausgebaut werden. Also gerade die Open-Media-Formats, zum Beispiel diese CivOrg-Players, haben inzwischen schon einen Standard, wo sie mit den professionellen, kommerziellen Playern konkurrieren können. Ja, das waren jetzt die reinen audiovisuellen Player. Es gibt auch universelle Player, die jetzt eigentlich bloß zufällig auch noch Daten, Multimedia-Daten abspielen. Da ist also ein Player für Audio und Video mit dabei, aber die können alles mögliche andere auch. Die haben also im Prinzip eine generische Maschine, virtuelle Maschine normalerweise, ich habe es vorher auch schon so ein bisschen erwähnt. Die klassischen Beispiele sind eben die Flash-Laufzeitumgebung und die Java Virtual Machine, bei der Sie unter anderem eben die Möglichkeit haben, audiovisuelle Präsentationen abzuspielen. Da gibt es aber auch wieder welche, die sozusagen je nachdem, welchen Blickwinkel man hat, mehr oder minder deutlich sieht. Adobe Shockwave zum Beispiel, wo die Dateien dafür mit Adobe Director gemacht wurden, ist da auch wieder in dem Bereich Pionier gewesen und eins der ersten Systeme ist auch eins, ich glaube, Director wird nicht mehr weiterentwickelt, was also dabei ist, unterzugehen so ein bisschen. Die Shockwave-Plugins gibt es schon noch und die Player, weil da im Netz einige natürlich noch da sind. Über Swift und Flash muss ich nichts sagen. Was ich jetzt die ganze Zeit ein bisschen unfair ignoriert habe, ist, dass es natürlich eine Alternative zu Flash von Microsoft gibt, Silverlight und das entsprechende Format. Das ist auch so ein universeller Player. Und natürlich auch schon relativ lang auf dem Markt die Java Applets, die also Class- und Jar-Files abspielen über die Java Virtuelle Maschine, ist auch letztlich als universeller Multimedia-Player einsetzbar, weil die natürlich, weil sie in Java die Möglichkeit haben, auf Mediendateien zuzugreifen. Was aber, ja, also Medien in Java nicht ganz so einfach ist. Also das merkt man auch, dass es ein bisschen älter ist als die anderen. Wenn man jetzt sozusagen im Rückblick jetzt für diesen, das, was ich Ihnen erzählt habe, nochmal sehen will, was die Situation ist, dann muss man unterscheiden zwischen einem Schnappschuss jetzt im Moment. Wenn Sie jetzt audiovisuelle Daten auf dem Web anschauen, so wie ich vorher diese ganze Erfolgsgeschichte von YouTube erklärt habe und so weiter, da ist momentan die verbreitetste Plattform tatsächlich, dass Sie universelle Multimedia-Formate haben, dass Flash eine ganz wichtige Rolle spielt, die den großen Vorteil haben, dass sie sehr plattformunabhängig funktionieren, dass sie sehr flexibel sind, dass sie nicht bloß Audio, Video spielen können, sondern auch andere Dinge machen, interaktive Anwendungen. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wieder alles so ein bisschen ins Kippen geraten ist. Wir haben gesehen, manche Technologien sind schon untergegangen oder dabei unterzugehen. Und jetzt mit HTML5 kommt da wieder neue Bewegungen in das ganze Spiel rein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass diese universellen Multimedia-Player ein bisschen wieder an Bedeutung verlieren. Das muss man einfach sehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie jetzt die Firmen in der Politik weiter betreiben, die großen, Microsoft, Apple und Adobe zum Beispiel. Also für uns heißt es zunächst mal, wach bleiben, einfach und immer wieder hinschauen. Wenn Sie jetzt sowas wie diese Vorlesung hier anschauen, die über Jahre immer wieder neu gemacht wird, dann ist das immer so ein bisschen die Frage, was kann man denn technisch denn überhaupt erklären, wo lohnt es sich technisch einzusteigen? Das werden Sie jetzt auch erleben. Lohnt es sich jetzt in Embed und Object Tags sich wirklich einzugraben und zu schauen, was ist die richtige Kombination? Das lohnt sich, wenn Sie jetzt im Moment eine Webseite machen wollen, die wirklich mit vielen Browsern funktioniert. Wenn Sie bloß Grundlagenwissen haben wollen und dann in 5 Jahren vielleicht mal wirklich solche Webseiten bauen, dann reicht sozusagen ungefähr zu wissen, dass Object und Embed nicht ganz einfach ist und dass sich da gerade was tut. Das heißt, es ist für Sie irgendwie eine Situation, wo Sie immer überlegen müssen, welchen Detaillierungsgrad brauche ich. Und so wird es wahrscheinlich auch ewig weitergehen, dass immer, wenn man jetzt in der Zukunft mal wieder auf die Situation schaut, dass sich die Situation dauernd verändert. An manchen Stellen wird sie stabil, an anderen Stellen kommt sie ins Schwanken. Wie jetzt eben, glaube ich, in genügend Beispielen demonstriert. Aber das macht es natürlich auch spannend und insgesamt, in der Gesamtentwicklung sieht man ja, dass Multimedia im Netz eben schon in großen Sprüngen vorwärts kommt. Ja, ich möchte es damit auch für heute bewenden lassen. Ich habe jetzt noch eine Sache, die ich nochmal sicherstellen will, weil man nicht so ganz im Klaren bin, ob bei meiner organisatorischen Ankündigung am Anfang das wirklich komplett deutlich rübergekommen ist. Das betrifft aber eigentlich bloß die Diplomstudenten so stark. Ich habe noch mit der Frau Hahn geredet, wir werden den ganzen Übungs- und Klausurbetrieb für Diplom- und Bachelorstudenten weitestgehend homogen machen. Das heißt, wenn Sie im Diplom den Schein haben wollen, machen Sie auch Übungsblätter, kriegen Punkte, können damit einen Bonus für die Klausur verdienen, schreiben aber auch die Klausur mit und dann haben Sie den Schein. Damit wird es für uns erheblich einfacher, dass wir zwischen Bachelor und Diplom nicht mehr so groß unterscheiden müssen. Das Einzige ist, beim Bachelor wird es direkt gemeldet, beim Diplom geht es auf den Schein und Sie kriegen damit natürlich logischerweise auch einen benoteten Schein, den Sie bloß im Diplom in der Regel nicht wirklich direkt einsetzen können, aber es kann ja trotzdem ganz sinnvoll sein. Das war vielleicht vorher nicht ganz klar, aber wir hatten schon andere Modelle und ich werde es nochmal absolut klarstellen. Ja, dann danke schön für heute.